Zugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Hertha-Podcast.
Nächster Halt, Berlin Olympiastadion.
Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil-Herthaner, ich bin Bremchen, ich grüße euch zu einer neuen Folge des Exil-Herthaner-Podcasts. Und ja, ich komme gleich zu meinem lieben Gesprächspartner heute. Eigentlich ist sein Vorname Jens, aber wie er mir erzählt hat, wird er in der Regel einfach nur Tide gerufen. Ich hoffe, ich merke es mir und in dem Sinne freue ich mich, dass es heute geklappt hat, dass in Dänemark der Tide in der Leitung ist. Ich grüße dich.
Ja, hallo Bremchen und hallo alle Hertha-Fans aus Kopenhagen hier. Es ist ein bisschen Sonnenschein heute draußen und danke, dass ich dabei sein darf.
Gerne. Ja, ich muss mich erstmal bei dir vorab in mehrfacher Hinsicht bedanken. Du hast ja nicht nur extra ein Headset für die Aufnahme gekauft, du nimmst die Folge auch auf, obwohl Deutsch nicht deine Muttersprache ist. Das hat noch keiner gemacht bisher. Und Insofern, wenn der Ton dann vielleicht dann doch mal heute keine Studioqualität hat, es vielleicht mal knackst oder rauscht oder vielleicht auch mal die Übersetzung nicht immer ganz stimmt, dann wird bestimmt niemand ein Problem damit haben. Also vielen Dank für dein Engagement nochmal. Vielen Dank dafür.
Ja, klar. Und danke für deine große, also tolle Arbeit. Du machst ja einen Unterschied aus, besonders für uns, die nicht in oder um Berlin leben, weil die Themen, die du da anspricht, sind ja extra aktuell für uns, die mehrere hundert Kilometer davon leben. Ne?
Ja, vielen Dank, vielen Dank. Dann lass uns doch einfach mit dir auch mal anfangen. Also wenn man in Dänemark lebt oder wenn ich höre, dass jemand Hertha-Fan ist und er lebt in Dänemark, fragt man sich natürlich immer, wie kommt das eigentlich? Also wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen und wie bist du dann Hertha-Fan geworden? Woher kommt die Nähe zum Verein?
Ja, das sind gute Fragen, weil Hertha-Fans nicht sehr, die kommen nicht so oft in Dänemark vor, muss ich sagen. Also das ist so eine, wenn man irgendeine Person an einer Station oder so sieht oder im Bus oder mit Hertha-Schal oder so, dann ist das in 90% der Fälle ein deutscher Tourist oder fast ein Unfall. Ne? Also ja. Ich lache darüber. Bei mir ist das eigentlich ein bisschen langweilig, weil ich ja deutsche Wurzeln habe. Also so exotisch ist das auch nicht, das mit Däne und Hertha-Fan zu sein. Ich wurde in Rødovre, auf Deutsch Rødovre på dansk, geboren. So ein westlicher Vorort von Kopenhagen. Mhm. Und sind da meine ersten 4 Jahre aufgewachsen und dann nach dem armen Nordseeland gezogen, Hundestedt, so eine Fischerstadt. Mhm. Und da habe ich meine Kindheit verbracht. Und zu der Zeit wurde mir so langsam bewusst, dass mein Vater Deutscher war. Mhm. Und er kam Ende 60er nach Dänemark, hat meine Mutter verheiratet. Und der war damals Westdeutscher und damals waren die Gesetze hier in Dänemark so patriarchalisch, kann man sagen, dass man automatisch die Staatsbürgerschaft des Vaters übernahm und deswegen wurde ich hier als Westdeutscher Staatsbürger geboren. Und mir wurde erzählt, ich habe so nie meine deutsche Staatsangehörigkeit verloren. Das heißt, ich bin beides. Ne? Ich bin sowohl Däne als Deutscher. Und das mit Deutschland hat mich dann mehr und mehr geprägt, als ich aufwuchs. Und dann haben wir in Mitte 70ern, Ende 70ern und 80ern sind wir mehrmals nach DDR gefahren, weil dort wohnte die Restfamilie meines Vaters. Ne? Und das hat mich stark geprägt. Ich hatte ja natürlich damals keine geschichtliche kein geschichtliches Wissen oder so oder Bewusstsein, worum es ging in DDR, weil ich war ja nur 18 Jahre alt. Aber das habe ich ja später herausgefunden und die Besuche waren sehr, sehr, sehr interessant. Und ich habe das alles miterlebt mit Zollbeamten und den ganzen Stress und bla bla bla. Darüber wollen wir nicht sprechen, aber das hat mich dazu geführt, dass ich mehr über meine deutsche Wurzeln wissen wollte. Und da habe ich angefangen, Deutsch zu studieren, Gymnasium und in der Wirtschaftsuni. Und danach folgte dann viele Reisen nach Deutschland, Berlin. Und da hat es mich so Anfang 90er, Mitte 90er erwischt, das mit Hertha. Mhm. Und da ging es so langsam los.
Es gibt einen sehr interessanten Artikel von Hertha BSC über dich und den OFC dänische Herthaner, wie er ja inzwischen heißt.
Ja.
Absolut lesenswert, werde ich auf jeden Fall hier an die Shownotes mit rannehmen. Ja. Und da ist dein erster Stadionbesuch erwähnt worden, 1998.
Ja.
Das ist, wie steht da so schön, bei minus 7 Grad und einem fast ausverkauften Haus ein 1:1 Unentschieden zu Hause gegen Hansa Rostock. Und das muss für dich ein besonderes Spiel gewesen sein. Oder da ist offensichtlich auch die Bindung zur Hertha BSC ja offensichtlich intensiver geworden. Wobei minus 7 Grad, 1:1 gegen Rostock, klingt ja erstmal nicht besonders. Warum ist das so haften geblieben?
Also das war es auch nicht. Ich war kurze Zeit davor Vater geworden und da hatten wir so eine Tagesfahrt gemacht mit der Mutter meiner Tochter. Und da sind wir hingefahren. Und ich hatte mich, also die Gefühle für Hertha waren so 2-3 Jahre im Voraus, in mir herausgewachsen. Und das war überhaupt nicht exotisch. Das war grau, saukalt, wie du erwähnst. Das war eigentlich nicht besonders. Das war ein Spiel zwischen zwei Bodenmannschaften. Und da war eigentlich auch nicht besonders dabei, außer dieser Stimmung. Ne? Mhm. Diese typisch berlinerische 90er-Stimmung, das mit der nach dem Mauerfall und so, so ein bisschen melancholisch, ein bisschen abwartend, was wird passieren, bla bla bla, wo wollen wir hin? Und dann kam ich in diesem Stadion rein und das war ja, sagen wir so, das alte Olympiastadion vor dem Umbau. Ne?
Ja.
Und es war ja nicht überdeckt, wo wir da saßen. Und eigentlich diese Ambiente, also die Leute zuzuhören, mit ein paar Berlinern plappern, das war ja alles neu für mich. Und dann diese Stimmung, da waren ja 20.000 Rostocker da auch. Also die ganze Autobahn auf dem Fahrt nach Berlin, erinnere ich mich, das war voller Autos aus Rostock. Und das Ganze hat mich nur so erwischt. Also das hat sich echt gefühlt. Ich fühlte mich zu Hause. Hm. Und dann hat Preetz das 1:0 oder war das Ausgleich? Ja, das war das 1:0 und das hat das alles explodiert. Und das war es eigentlich für mich.
Ja. Du hast eben deine Tochter erwähnt oder beziehungsweise ja, also Familie im weitesten Sinn. Ist da der Hertha-Virus mit übergegangen oder bis heute noch? Oder wie sieht die Familie das? Bist du der Einzige sozusagen, der jetzt so intensiv Hertha lebt?
Ja, also mein alter Vater, der ist leider gestorben, der ist in Hundestedt mit Herthamütze herumgelaufen. Und da hat er einige Touristen ihm so angeplappert oder gefragt. Und dann hat er so was Freches gesagt, weil der war Seemann und der hat sich nicht zurückgehalten, so rhetorisch, sagen wir das so. Ja. Er sagte seine Meinung und das kam zu komischen Meinungsauswechslungen. Also der war auch Herthaner. Ja, und meine Tochter, die ist mit Sicherheit auch Herthaner. Nun, die ist nicht so aktiv Fußballfan wie du nicht und sie ist ja auch nicht so unbedingt die Spiele und so, aber sie war mal da bei meinem Lieblingsspiel. Dazu kommen wir, ne? Weiß ich. Mhm. Das können wir später wieder aufnehmen. Ne?
Ja, wobei, ich meine, wenn du es schon erwähnst, willst du über das Lieblingsspiel reden? Was ist es denn?
Also das war in 2013, denke ich, gegen Frankfurt, dieses furioses Premiere-Spiel, ne? 6:1.
Oh ja.
Ein Level, das Hertha nie davor in meiner Herzzeit und danach. Sie waren nie in der Nähe von dem Level damals. Das ist furioses Aufspiel und viele neue Spieler, allen waren total vom Anfang an integriert. Die Tore sind gefallen wie Maschinengewehrschüsse und so. Das war wahnsinnig. Und sie war dabei. Und wir hatten eine wahnsinnige Party da auf den Rängen. Und am Abend, das war, wenn ich das hinterher nachdenke, war das nicht so clever. Also, aber am Abend sind wir in Treptower Park zu irgendeinem Musikfestival hingefahren. Das ist ja mehr oder weniger Uniongebiet. Und sie trug ein Herzarzt-Trikot damals. Heute würde ich das nicht machen, aber damals hatten wir Spaß.
Ja, wobei das natürlich, darf er nicht vergessen, die Stimmung von damals. Hertha war, glaube ich, gerade aufgestiegen wieder in die erste Liga. Mhm. Es war das erste Saisonspiel der Saisonstart. Und wenn du dann 6-1 gewinnst, ich habe das auch als perfekten Tag in Erinnerung. Dann wurde, glaube ich, noch Ronny eingewechselt, der hat dann auch noch das Tor gemacht. Also ich erinnere mich auch sehr gerne daran, wobei bei mir natürlich noch hinzukommt, wenn man hier in Hessen lebt, ist natürlich dann so ein Heimsieg gegen Frankfurt nochmal auch was Besonderes aus meiner Perspektive. Aber ja, kann ich gut verstehen. Wo es ein Lieblingsspiel gibt, und ich sage ja immer mit dem Augenzwinkern, die Auswahl an Horrorspielen ist wahrscheinlich größer. Gibt es ein Spiel oder vielleicht auch Spiele, wo du aus heutiger Sicht sehr ungerne dran denkst, aus welchen Gründen auch immer?
Da gibt es ja eine ganze Kataloge, ne?
Ja.
Kannst du eine Bibliothek füllen mit Büchern? Nein, das war ein bisschen zu sarkastisch, aber die letzten 3 Jahre, das mit den verschiedenen Trainern und keiner hat Erfolg und die Mannschaft wurde so langsam abgebaut und man hat eigentlich gesehen und gespürt, wo das hinführte. Ne? Da würde ich sagen, Horrorspiele, ja, also die Art und Weise, die Hertha da Fußball gespielt hat, also das war so langweilig anzuschauen. Da wäre ich lieber zum Zahnarzt gegangen und einen Zahn herausgezogen ohne Betäubung. Das war so wahnsinnig langweilig. Und da musste ich mich mehrmals in den Arsch treten, um nur so das anzuschauen oder den Computer offen zu machen, um die Spiele anzuschauen, weil aber ein dezidierter Horrorspiel, ich würde sagen, das gegen Bochum hier im Mai, das war schon hässlich, weil da kam so ein klein bisschen Hoffnung auf, da, was wir geführt haben, und man dachte, hey, jetzt die Hoffnung lebt noch und bla bla, und dann noch dieses in der Überzeit, wieder ein Gegentor in der Überzeit, ne, da bin ich eine Stunde für mich gegangen, habe eine Runde gegangen und dann habe ich einen Post, und das mache ich sehr selten, da habe ich einen Videopost für meine Mitglieder gemacht, wo ich so eine Art Trost und wieder Sprachen gemacht habe. Und was Positives gesagt. Das hat mich viel tief getroffen. Wir wussten ja alle, wo das hinführte, aber wenn das dann Tatsache wird und das in nur 2 Minuten alles umgedreht wird und du fühlst, dass du alles auf dem Boden verlierst in einem Spiel, so war das ja natürlich nicht, aber so fühlt man das an, wenn man so in der Überzeit so ein Gegentor kriegt. Und da musste ich mich wieder aufsammeln, das nach Bochum Spiel. Ne?
Also mir geht's oft so wie dir, gerade in den letzten Jahren. Ich habe dann aber gemerkt, dass der Podcast oftmals auch so ein Ventil ist, wie so eine Gruppe, mit der man sozusagen wie eine Therapiegruppe,
ja, klar,
mit denen man dann über Hertha sprechen kann und dann fühlt man sich besser. Wahrscheinlich ging es dir in dem Moment ähnlich.
Hertha-Therapiegruppe Frankfurt.
Ja.
Ja, das machen wir auch hier, wenn wir uns zu Spielen treffen und das nicht alles so läuft, wie es sein soll, dann schätzen wir ein bisschen drüber und ja, gestern hatten wir eine komische Situation, wenn ich erzählen darf.
Ja.
Da in der Berlin-Bar nach dem Spiel. Wir waren 3-4 Leute da. Und da sind 2 Unioner in die Bar gekommen, weil nach dem Hertha-Spiel lief ja das Unionsspiel.
In Kopenhagen?
Ja. Mhm. Zu Berlin-Bar, da kommen wir zurück, denke ich, wenn wir über den Fanclub sprechen. sprechen. Und dann hat einer, ich habe die zwei Unioner nicht gesehen, und da hat einer, ein Kumpel von mir, hat sich aufgestellt und seine Jacke angezogen, und dann hat er gesagt, ja, wenn man in Berlin eine Fußballmannschaft folgen soll, dann gibt es ja nur einen Club, Hertha. Und das waren so zwei Hipster-Typs, und die die hörten das, aber die haben nicht darauf reagiert. Das war eine komische Situation, würde ich sagen.
Ja, aber vielleicht ist es ja ganz gut, dass sie nicht darauf reagiert haben.
Nee, nee, also bei uns geht das überhaupt nicht um Provokation oder so, nur Scherz, ne?
Ja, okay, wenn das so gemeint war.
Immer.
Ich ziehe mich da ja eher zurück, ich brauche das nicht. Ich lasse dann den anderen Fan sein. Und
das war überhaupt nicht provokant gemeint, das war nur ein Scherz. Der hat auch gelächelt.
Okay, dann ist es ja gut.
Ganz ungefährlich.
Ich muss noch mal auf den Artikel zurückkommen bei Hertha BSC, weil da ja noch mal explizit Brøndby IF erwähnt wird.
Ja.
Und dass du ja auch oder eine Zeit hattest, wo du viel mit Brøndby, also bis heute wahrscheinlich, dass es auch ein Verein für dich ist und dass es natürlich besonders war, als dann Hertha und Brøndby gegeneinander spielten.
Also das waren eigentlich außerirdisch für mich, dass die beiden Clubs sich aufeinander trafen. Das erste Mal 2009 habe ich das exotisch erfunden, interessant. 2000 war das 16 oder so, 17?
2009 und 2016 stand 16. Damals im Artikel.
Also 2016 nicht so cool, weil da ist alles im vor dem Spiel und nach dem Spiel sind viele Sachen schief gelaufen für beiden Clubs, denke ich. Das war nicht so cool. Aber 2009, da war ich dabei, das Tour nach Berlin zu facilitieren. Und wir wurden damals, ich kannte Michael Hübner, Hübi damals nicht. Der hat sich bei dem Hinspiel in Brøndby bei mir präsentiert und der hat uns dann eingeladen in seine Kneipe damals, Sporteck in Schöneberg. Und das haben wir angenommen, und die hatten die ganze Nacht durch so Brötchen und so geschmiert, und dann kamen wir 500 Leute da in Bussen hin, so 7 Uhr morgens da in Schönefeld angekommen, und die hatten, denke ich, 1000 Brötchen oder so geschmiert, die Leute damals. Ja, er hatte ja das Kneipe zusammen mit der Hertha-Legende Volkmar Groß, ne?
Ja. Ja.
Coole Typs, die beiden. Naja, dann sind wir hingekommen, und dann haben Bewohner, da haben die Bullen angerufen. Also 7 Uhr morgens, da stand 3 Bullenautos da. Und da ist der Hübi hingegangen und hat gesagt, das sind meine Jeste, Mann, haut ab hier. Das ist mein Gebiet, das ist meine Kneipe und so. Das war ein cooler Vormittag.
Ja, wobei die Polizei zu rufen schien jetzt ein bisschen übertrieben gewesen zu sein.
Ja, aber die Lokalen wussten ja nichts, was da los war. Ne?
Also, ach so, okay. Das war eher Angst, als dass ihr tatsächlich da, also eigentlich bestand kein Grund.
Präventiv.
Ja, weil ihr hättet ja mit Brötchen werfen können.
Nee, das war, also die Gastfreundlichkeit damals hat mich auch sehr getroffen, weil das war wahnsinnig, was die da gemacht hatten, die ganze Nacht da. Und die Gastfreundlichkeit. Und das hat auch bei manchen Brøndby-Fans so angekommen, wie das alles da ablief bei Hübi im Sporteck. Das war ganz cool.
Ja. Ich habe uns zwei so eine Themen aufgeschrieben, so als Exil-Hertaner in Dänemark und den OFC. Das geht ja so ein bisschen ineinander über. Das werden wir dann mal gucken bei den einzelnen Punkten. Wahrscheinlich kann man das gar nicht so trennen. Mein Grundgedanke, was ich immer ganz gerne frage, ist ja, als Exil-Hertaner woanders leben, wie reagieren die Leute vor Ort? Also der ein oder andere wundert sich ja dann wahrscheinlich so ein bisschen und sagt, warum dann Hertha? Wie reagieren denn die Leute vor Ort auf dich, wenn die erfahren, dass du da viel mit Hertha machst? Ist das Desinteresse? Wundern die sich? Da gibt es ja viele Reaktionsmöglichkeiten.
Eher Mitleid.
Oh. Und damit hatte ich jetzt nicht gerechnet.
Kopfschütteln und dann doofe Fragen. Wieso, bla bla bla. Ne? Und wir, Also wir kokettieren ein bisschen damit, weil wir so wenige Fans sind. Also da kannst du in jedem Kreisliga-Club hier in Dänemark, ne? Kreisliga 5, da kannst du auf Facebook gehen und die haben mehr Followers. Und da wohnen vielleicht nur 1200 Leute in der Stadt, aber die haben mehr Follower als meiner Fanclub bei Facebook in Dänemark. Das sagt ja irgendwas aus über die Einschlagekraft von Hertha hier in Dänemark. Nee, wir kokettieren damit, dass wir wenig, aber dafür exklusiv sind. Ja?
Aber ich finde genau das richtig geil. Genau so ist es richtig.
So ist das.
Ja, auf jeden Fall.
Keiner ist darauf gekommen, Hertha-Fan zu werden, aber wir sind so eine exklusive Truppe, 50 Leute oder so, und wir haben Spaß untereinander. Wir finden das ganz, ganz cool. Und wir brauchen kein Mitleid. Wir würden nie tauschen mit irgendetwas an einen anderen Club. Kannst du glauben.
Ja, was macht es denn eigentlich in Dänemark am schwersten, Hertha-Fan zu sein? Oder wo sagst du, was ist das, was so am schwierigsten ist? Wahrscheinlich was Ähnliches wie sonst auch bei anderen Exil-Herthanern. Die Entfernung und die Kosten wahrscheinlich?
Ich denke, in der ersten Linie ist das ja sportliche Durchschlagkraft. Also hier wird ständig Bayern, Dortmund Jahr für Jahr gezeigt, Champions League, bla bla. Und die haben ja auch einen gewissen Erfolg, wenn nicht manchmal viel Erfolg. Darum geht das natürlich. Und dann das auch mit also dänischen Spielern, dass die hinkommen und ein bisschen Erfolg haben oder so. Aber
das heißt, man berichtet erstmal sehr wenig über Hertha und zeigt die auch kaum, die Spiele? Oder es ist einfach Aufmerksamkeit dafür?
Ja, die Spiele werden gezeigt, aber so besonders Aufmerksamkeit auf Hertha gibt es hier nicht. Das gibt es ja auch mit Wolfsburg nicht oder Augsburg oder was weiß ich denn. Das heißt, ein dänischer Spieler kommt dazu oder ein dänischer Trainer, dann gibt es ein Winzel mehr Interesse, aber nicht mehr denn das. Ich denke nur einfach, dass Hertha unter dem Radar gegangen ist in vielen Jahren. Ne? Das ist aber ein bisschen komisch oder das ist ein Paradox, weil wir haben uns ja im Voraus hier darüber gesprochen, dass Berlin ist eigentlich das beliebteste Reiseziel von denen. Da kann man sich wundern, dass da der Funke nicht gesprungen ist zu Fußball und so. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber. Fast jeder, mit dem ich gesprochen habe über Hertha und all die Leute, die im Olympiastadion waren zu einem Hertha-Spiel, die haben alle eine Sache erwähnt, die Stimmung. Also das finden alle Leute, die dahin fahren, imposant. Vielleicht das Sportliche oder das Spiel oder die Qualität des Spiels eher nicht, aber die Stimmung und die Ambiente im Olympiastadion. Fast alle erwähnen das als außergewöhnlich. Aber das heißt ja nicht, dass man so über Nacht Hertha-Fan wird. Das ist eine andere Sache.
Wir hatten das gestern ja schon mal als Thema, wo ich sagte, ich fürchte, dass man bei Hertha BSC ein bisschen unterschätzt, diese Kombination aus Berlin und Stadionbesuch. Ich kenne einfach zu viel Exil-Herthaner, bei denen das mal der Einstieg war, um Hertha-Fan zu sein. Ja, klar, Marcelinho war bei vielen ein Grund, aber eben auch viele sind eigentlich als Tourist nach Berlin gekommen und als Hertha-Fan wieder gegangen, weil sie mal zu einem Spiel gegangen sind. Ja. Das ist so schade, dass ich verstehe das auch nicht, wenn man bei der Deutschen Bahn heute bucht. Man kann ja zwar Tickets sich besorgen, also Zugtickets, aber man kann ja noch mehr machen. Man kann ein Hotel, Unterkunft und so, dass es da kein Angebot gibt, auch noch ein Stadion zu besuchen, einen Stadionbesuch zu machen. Ja. Ich glaube, dass das schon ein besonderes Erlebnis ist, dass es das weiterhin ist, auch in der zweiten Liga. Ja. Und manchmal nehme ich das immer so ein bisschen als verpasste Chance wahr.
Ja.
Das ist schade. Also,
da erwähnst du was, Vermarktung. Und da wissen andere Leute viel mehr als ich. Und da will ich mich nicht als Klugscheißer da setzen, aber da könnte man ja sicherlich auch oder hätte machen können in der Vergangenheit, hätte man mehr machen können, um Hertha so als Fußballclub zu vermarkten. Zwei Sachen noch. Wir haben hier eine ein Reisebüro, Groundhopping, und ich mache nicht Werbung dafür, aber der macht sehr viele Touren nach Berlin, und der unterstreicht immer auch die Außergewöhnlichkeit der Stimmung im Olympiastadion. Ne? Also der verkauft das sehr gut. Und aber wie wir auch uns auch hier im Voraus gesprochen haben, dass die meisten haben ja schon einen Lieblingsclub, dänischen Verein oder englischen oder was weiß ich denn, oder einen deutschen. Und da, wenn man da hinfährt und hat und man Sympathie hat für BVB oder was weiß ich denn, dann wechselt man ja nicht wegen der Stimmung im Stadion. Das heißt nicht, dass man nicht ein tolles Erlebnis haben kann, aber man wechselt ja nicht so den Club, so eine willkürlich. Ne? So geht das eigentlich nicht. Das heißt, fährt man als erwachsener Mensch, Fußballfan, nach Berlin und geht ins Olympiastadion, dann wird man nicht Hertha-Fan über Nacht. So geht das einfach nicht. Ne? Das muss ja von Kindheit aus passieren. Das muss von den Vätern oder Großeltern oder Freunde oder so kommen. Und da gibt es eigentlich keine Fanbasis hier in Dänemark. Das heißt, die Erbe von Hertha oder diesen Reiz oder die Leidenschaft für Hertha kann nicht weitergegeben werden. Mhm. Macht das Sinn, oder?
Ja, also ich glaube, dass es auch wirklich Besuche gibt, wo so eine Initial... Ich glaube, es gibt viele Wege, wie man zum Fußball finden kann. Ich glaube, dass eine familiäre Prägung etwas sein kann, was langsam wächst. Ich glaube aber auch, bei anderen war ein Stadionbesuch eine Initialzündung, und ab dem Moment kam die davon nicht mehr los. Also ich weiß nicht, ob es die eine Lösung und den einen Weg gibt, weil es einfach zu viele Geschichten gibt, wie Leute manchmal zum Fußball oder zu einem Fußballverein kommen. Also die netteste, die ich kenne, ist, dass jemand gesagt hat, er ist Hertha-Fan geworden, weil Hertha das erste, du kennst doch diese Panini, diese Fußballalben.
Ja, genau.
Da war Hertha die erste Mannschaft, die er fertig gesammelt hatte. Ja, und ab dem Moment hat er sich für Hertha interessiert.
Also das manchmal ist das reiner Zufall. Ne?
Das ist ja so eine niedliche und ungewöhnliche Geschichte. Ich liebe die. Und soweit zu dem, also ich glaube, es gibt viele Wege. Es gibt nicht nur den einen.
Weil die netten Trikots hatten oder so, hört man auch, ne? Oder weil wenn das Mädels sind, so eine, die einen netten Lieblingsspieler bekommen oder so. Also nichts ist richtiger oder besserer als anders. Ne? Also
ich kenne so viele Frauen, die von Zverisons Augen geschwärmt haben. Manchmal kommt auch das mit dazu. Das
kann passieren.
Tobias Grahn war, glaube ich, ein Schwede. Da sah er ja auch eher aus wie ein Model. Aber ich glaube, das ist auch nur eine Variante.
Er war auch mehr Model als Fußballer.
Wahrscheinlich. Oder ich glaube, er war auch das bessere Model als Fußballer, aber das ist eine andere Geschichte. Naja, gut, das machen wir mit dem Augenzwinkern.
Ja, klar.
Ganz wichtiger Aspekt, der OFC dänische Hertana. Es ist, wenn ich es richtig gelesen habe, der älteste Hertha OFC jenseits von Deutschland, 2002 gegründet als dänische Berliner, inzwischen firmiert er unter dem Namen dänischer Herthaner. Wie kam es denn dazu? Also sich für Hertha zu interessieren ist ja eine Sache, aber dann OFC zu gründen, da steckt ja mehr dahinter. Da muss man ja auch noch andere finden, mit denen man das macht.
Also zum allerersten Jahr dass wir der älteste ausländische Fanclub OFC von Hertha ist, das wurde mir mehrmals erzählt, und das kann man ja auch faktuell nachgehen. Da gibt es keine anderen vor uns. Jedenfalls. Was danach gekommen ist, vielleicht ein schwedischer oder so, das weiß ich nicht. Die Vorgeschichte ist ja eigentlich, dass ich persönlich so den Nahboden untersucht habe für Fanclubs, und da bin ich damals auf dieses Konzept gekommen, UFC. Das war ja so, also das Internet hat sich schnell ausgebreitet da nach dem Jahr 2000, und da könnte ich das nachstudieren, dass es das gab, und dann haben wir an eine Gründung gearbeitet, und da muss ich eine Person erwähnen, Andreas aus der Fanbetreuung. Der war in die ersten Jahren und auch später so unser Pate. Ne? Also der hat sehr, sehr viel geholfen, ist da persönlich eingestiegen und hat uns so viel geholfen und mit mir kommuniziert. Und da dachte ich, hey, machen wir das, wir können gut 20 Personen aus meiner Umgebung, Freunde, andere Bekanntschaften und so, sammeln. Und dann haben wir das gemacht. Diese, was heißt das, dass man macht für so eine, nicht Gesetze, aber was heißt das?
Ja, die Vereinssatzung und so, ja, es gibt ja, sowas. Ja, so ja. Formale Sachen, ja, ja. Die man bestimmen muss.
Vier Seiten, ne, habe ich, vier Seiten habe ich hier gemacht auf Papier, so in der Nacht, kann ich mich erinnern. Und dann dachte ich, jetzt machen wir es, jetzt schicke ich das hin. Und dann bekamen wir dieses Diplom oder so, Diploma von Hertha, und dann war das ja offiziell. Dann verging eigentlich viele Jahre ohne, da war nicht viel los hier. Wir waren diese 25 Leute und
was ich schon erstaunlich viel finde übrigens.
Ja, aber dann 2008 oder 10 oder 12 oder wann war das, habe ich dann die Facebook-Page gegründet. Und davon ging es ja ein bisschen schneller. Ne? Heute sind wir 58 eingetragene Mitglieder. Und das ist eigentlich ganz okay, weil wir wollen so keine Freiläufer. Wir wollen nur Leute, die sich für Hertha interessieren und die leidenschaftliche Herthaner sind. Alles andere wäre Quatsch oder macht keinen Sinn. Aber Andreas hat uns so durch die Jahre geholfen und ich habe eine wahnsinnige Gastfreundlichkeit von Hertha und Fanbetreuung und überall erlebt, wo wir hinkamen. Also ich wurde mehrmals in den VIP-Lounge nach dem Spielen invitiert und zum 10-jährigen Jubiläum 2012, da hat Andreas uns eingeladen und uns ein Trikot geschenkt, da stand so unser Name hinten und die Zahl 10 für, also 10-jähriges Jubiläum. Und ich wurde wieder porträtiert bei Hertha und wir Herthaner und ein paar Zeitungen haben gerufen, Berliner Zeitung, und wollten wissen, worum geht das hier mit diesen bekloppten Dänen und so. Also die Geschichte ist mehrmals erzählt worden. Und heute sind wir ja so in aller Bescheidenheit eine feste Bestandteil der Hertha-Familie. Ne?
Das sowieso. Ich habe gesehen, also bei Facebook, das ist ja wirklich, da ist viel Herz drin, da ist viel Herzblut von dir drin. Du hattest mir das gestern ja schon erzählt, dass du dir eigentlich Mühe gibst, dass das, ja, was ihr da schreibt, ein bisschen durchdacht ist, dass es eine Grundlage ist auch für sachliche Diskussionen. Und ja, es wird ja belohnt. Also 2.000 bis 3.000 Leute folgen das. Ich glaube, da ist unheimlich viel Sympathie dabei. Das mag auch ein bisschen exotisch sein, wenn man sagt, dänische Herthaner, wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Aber ich bin mir sicher, dass die Sympathie da überwiegt. Also so nehme ich es jedenfalls auf. So sehe ich das auch.
Ja, danke. Und da kann ich ja immer sagen, wenn ich was Quatsch schreibe oder falsch, da kann ich ja immer sagen, nee, das ist Facebook-Übersetzung, das falsch gelaufen ist oder so. Nein, das ist nicht mein Fehler. Nee, Scherz zur Seite. Also, da habe ich ja auch einen Fachschaden oder eine Fachkrankheit, weil ich ja auch Sportjournalist bin und war. Und da bin ich eigentlich gespalten. Leidenschaftlicher Fan. Das eine und das andere ist so journalistisch, das alles so im Metaplan, im Helikopter zu interpretieren und sehen, hey, was ist hier los? Weil wenn man immer so im Gewalt seiner Gefühle lebt, dann wird das so ein bisschen schrill. Ne? Und wenn man umgekehrt nur so analysiert und faktuell ist, dann wird das auch langweilig. Und dann, ich versuche einfach diese schwere Mischung zwischen die beiden. Ne? Ob das gelingt oder so, das weiß ich nicht, aber das soll in Ordnung sein, was wir da auf Facebook machen. Das muss in Ordnung sein.
Aber ich finde das ja eher sympathisch, und dass der Beruf dich prägt und der auf der einen Seite du sagst, naja, das ist halt das Sachliche und das Berufliche und das Professionelle. Und das passt natürlich nicht immer zum Fanherz, wenn man sich einfach nur aufregen will.
Genau.
Aber
genau.
Ich finde das sympathisch und normal. Ich kann das gut. Mir geht es ja auch oft so. Wenn es nach gefühlt geht, was ich manchmal denke und schreibe, und nach sachlich, wir kommen nachher noch auf Riese, da spielt das vielleicht auch noch eine Rolle.
Ja.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich würde das gerne nochmal erwähnen, weil ich das kenne, dass ab dem Moment, wo Hertha-Fans irgendwo zusammen sind, sich organisieren, du hast meistens eine gute Seele. Und eine gute Seele, wahrscheinlich bist du es, vielleicht helfen ja andere noch, aber meistens ist es ja hängt es an einer Person, die sehr viel Zeit damit verbringt, die sich da sehr engagiert. Hast du eine Ahnung, wie viel du jede Woche immer dann mit Hertha verbringst?
Nee, das ist sehr unterschiedlich. Und eine Sache noch
zum Thema. Das ist eine schwere Frage. Ich wollte einfach nur auch, das hat was mit Anerkennung zu tun, was ich ausdrücken will.
Ja, vielen Dank. Und nee, natürlich, also ich bin der absolute Leitfigur, das ist keine Frage. Wir haben einen Ticketverantwortlicher und dann haben wir ein paar andere Leute im Präsidium und mit dem tausche ich mir aus und wir wechseln Ideen und wir kommunizieren regelmäßig zusammen. Und also ohne die wäre es noch schwieriger oder sagen wir da so harter. Ne? Wie viele Stunden? Nee, das ist eigentlich, das ist ein Hobby und ich improvisiere. Manchmal habe ich nicht mit Hertha zu tun für Tagen. Das ist ja auch eine Überlebenstechnik, das mit dem Analysieren, weil da kann man sich von Gefühlen distanzieren, weil ich kann ja auch traurig werden, ne? Nach Spielen oder das mit Tod von Bernstein und so, also wahnsinnige Tragödie und so. Man wird sehr, sehr, sehr davon, das hat eine sehr große Einwirkung. Und manchmal muss man sich eigentlich auch davon beschützen und distanzieren. Und da hilft es einfach so, dass man fachlich wird und manchmal die Gefühle rauslassen, weil sonst geht man zur Grunde hier im Fußball und mit Hertha und.
Ja, das Wechselbad der Gefühle, was Hertha oftmals geliefert hat, besonders in den letzten Jahren, manchmal merke ich, wie ich mich etwas schützen muss, indem ich sage, ich muss mal abschalten. Okay. Irgendjemand hat mal gesagt, früher habe ich mich mit Fußball von meinem Lebensalltag abgelenkt und heute muss ich mich manchmal mit dem Alltag wieder vom Fußball ablenken, wenn es mal schwer war.
Gut gesagt.
Ist, klingt ein bisschen bitter, aber da ist viel Wahrheit mit drin. Du hast Facebook erwähnt. Ist Facebook so die Hauptmöglichkeit, euch zu erreichen? Gibt es noch eine andere Möglichkeit, wenn man Kontakt zu euch sucht? Also, man muss ja vor allem erstmal kein Däne sein, da ist jeder offen und willkommen, ne?
Wir haben mehrere deutsche Mitglieder und die machen eine tolle Arbeit in Berlin und ist ein Netzwerk da herausgewachsen, das mit Berlinern und dänischen Herzaner. Einige Berliner kommen hier nach Dänemark in Berlin-Bar, um teilzunehmen an unseren Herzertagen. Und wenn unsere Hertha Kumpels, das ist eine feste Gruppe für 3-4 Leute, die fahren sehr oft hin, weil die sind jung und haben die Energie und die Zeit dafür. Ich eher nicht so viel mehr. Und da treffen sie sich mit diesen Berlinern. Und das finde ich ganz, ganz toll, was da herausgewachsen ist. Und also das mit Hertha und Erfolgserlebnisse. Die Erfolgserlebnisse bei Hertha ist ja so ein Einzelspiel oder eine coole Auswärtsfahrt oder dass wir Spaß zusammen untereinander haben, ne? Während eines Spiels oder nach dem Spiel oder wir so 3 Punkte feiern können oder so. Also die großen Trophäen können wir ja nicht. Und da muss man halt andere Wege finden, um sein Glück da zu schöpfen oder die Leidenschaft lebendig zu halten, ne?
Das ist immer so mein Satz, den ich in den letzten Jahren mehr und mehr beobachtet habe. Es ist oftmals nicht Hertha selbst und das Spiel selbst, wo ich, wenn ich nur darum ginge, enttäuscht wäre. Ja. Aber meistens ist es so, ich freue mich auf die anderen, die ich vorher treffe, auf die Gemeinschaft. Also die Gemeinschaft rettet oftmals das, wo Hertha sportlich leider mich nicht so glücklich macht. Nee. Und das ist sehr oft so.
Das Soziale, ne? Also da wurde hier vor einigen Jahren hier in Dänemark ein Buch geschrieben über die Leidenschaft von Fußballfans und der Titel war, es geht nicht ums Gewinnen. Hm. Das sagt ja alles aus. Nee, zurück zu Facebook. Ja, also da läuft eigentlich 90% unserer Kommunikation. Ich mache auch manchmal ein Newsletter intern für eingetragene Mitglieder, wenn es um Informationen geht, die ich nicht so gerne in die Öffentlichkeit aussenden will, so um Tickets und so, weil das kann sich schnell zu etwas Hässliches entwickeln. Aber sonst ja, Facebook und da kann man auch mitmachen und uns kontaktieren, da steht auch eine E-Mail irgendwo. Und ein letztes Wort dazu, wir sind ja nicht so homogen, weil wir über das ganze Land zerstreut sind und so und das macht es schwierig, sich physisch zu treffen. Und die meisten Leute sind ja auch Familienväter und so und oder Familienmutter oder haben so am Wochenende wenig Zeit. Das heißt, wenn wir uns treffen, dann sind wir wenige Leute und das ist eher so exotisch, ne? Das kommt nicht so oft vor.
Du hattest eben, wie hieß das, Berlin Bar, Berlin Café?
Berlin Bar. Ja.
Die Berlin Bar, das ist quasi euer Treffpunkt, wo ihr härter gucken könnt dann.
Ja, dafür würde ich gerne ein bisschen Werbung machen, weil das ist ein Bar in Komagen. Der Eigentümer ist, war auch so halt Herr Tanner. Und die Bar ist geschmückt mit Schals von vielen deutschen Clubs, aber da gibt es auch so ein härter Eck mit der Hertha Schals und Flacken und Ostkurve und so. Und der Typ führt 100 verschiedene deutsche Biere und nur deutsches Bier.
Oh.
Am Fass und Flaschen. Da gibt es so eine Kataloge mit auf 4 Seiten, da kannst du alles durchgehen, was er da hat von Bier. Und der zeigt immer Hertha-Spiele. Nicht immer Union, nicht immer Bayern und so, aber immer Hertha-Spiele. Und da treffen wir uns so 1-2 Mal im Monat und plaudern und wechseln Ideen und nur die Hertha-Leidenschaft am Feuer halten wir da. Und manchmal kommt auch neue Leute, deutsche, interessante Leute dazu und dann können wir so langsam das Netzwerk ausbreiten. Ja.
Ich freue mich für euch, dass ihr so einen Ort habt, wo ihr hingehen könnt. Das ist so wichtig jenseits von Berlin. Das können die Leute, die in Berlin und Brandenburg wohnen, wahrscheinlich nur erahnen. Es ist echt ein ganz großer Ankerpunkt, um sich irgendwo treffen zu können. Weil das ist ja meistens das Schwerste, weil jenseits von Berlin irgendwo härter gucken, das ist immer eine Krux, da jemand zu finden, der das zeigt.
Ja, da hast du total recht. Und das tut mir nur ein bisschen leid, dass die Mitglieder aus Jütland und Fünen und so nicht so leicht oder so oft dazukommen können, weil wir haben echt unseren Spaß da. Das ist nicht so schlimm, wie es sich anhört, das in einer Bar zu treffen. Wir sind eher zivilisierte Menschen und wir gehen miteinander in aller Ruhe um. Aber da kommt manchmal auch ein bisschen Leidenschaft auf, kommt von Wichtigkeit des Spiels ab.
Ja, aber das ist doch normal. Also, ja. Dass nun alle da still sitzen und nichts sagen, wäre jetzt auch ungewöhnlich.
Ja, genau.
Ich überlege noch, haben wir zu dem OFC noch was, was wir noch vergessen haben. Also die Homepage, also beziehungsweise Facebook würde ich dann nochmal verlinken. Ich würde auch die Mailadresse dort nochmal, wenn du einverstanden bist, angeben. Und wenn du möchtest, alles, was du erwähnt haben möchtest, schickst du mir einfach nochmal nach der Folge. Dann nehme ich das mit rein, damit man euch finden kann.
Ja, gut. Und also diese Berliner Mitglieder würde ich auch erwähnen. Martin Werner und sein Bruder Danilo. Ganz, ganz nette Typs. Und wenn es irgendwas Physisches oder man daran Interesse hat, da darf man sich auch gern mit denen in Berlin vorm Spiel treffen, vorm Stadion oder so. Die wäre gerne zur Verfügung, denke ich, wenn man Fragen hat oder irgendwas. Und wie gesagt, alle sind willkommen als Mitglieder. Nun, wir sehen gern, dass man so ein bisschen Interesse hat an entweder Dänemark oder Austausch mit denen oder so, weil dann sonst wird das zu willkürlich. Ne?
Ja, und im Einzelfall, wenn jetzt also jemand gar kein Facebook hat und auch sonst irgendwie es nicht schafft, euch zu erreichen, kann man sich notfalls auch an mich wenden. Ich leite das dann weiter.
Oh, vielen Dank.
Gerne.
Cool.
Also und mit einer Mailadresse und mit Facebook wird man ja schon sehr viel abgedeckt haben. Mailadresse dürfte ja jeder haben, aber manchmal klappt es ja vielleicht nicht und dann kann ich da gerne helfen.
Ja, cool. Gut, dass du das sagst, weil ich habe eine kleine Aufforderung für eventuelle Schweden oder Norweger, die hier zuhören. Die dürfen sich auch gern bei uns melden. Skandinavische Hertana, das hat einer vor ein paar Jahren erwähnt als Idee. Soweit sind wir noch nicht, aber das könnte sich ja ausweiten, wenn Hertha eines Tages Champions League spielt oder so und das Interesse hier plötzlich explodieren würde, dann könnten wir umschalten. Aber die können sich gerne bei uns melden, wenn die Mitglieder werden wollen.
Ja, dann ist das jetzt erwähnt. Naja, je nachdem, ne? Kopenhagen ist ja von Schweden auch jetzt nicht so unendlich weit weg.
Nee, also ich kann ja 3 Minuten von hier, dann bin ich an der Küste und da kann ich ja die schwedische Küste sehen.
Ja, eben. Also womöglich betrifft das ja den einen oder anderen. Dann glaube ich, haben wir das aber erstmal zum Thema OFC, richtig?
Ja.
Gut. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, würde ich gerne mal den Philipp grüßen. Den Philipp hatte ich im Sommer getroffen. Wir hatten uns in der Nähe von Kiel gesehen, hatten eine Folge aufgenommen. Er hat ja auch Elternteile, die aus Deutschland und Dänemark kommen. Er sei ganz herzlich gegrüßt. Ich habe jetzt zum Schluss, ich weiß gar nicht, was er im Moment aktuell macht. Hey. Ob er jetzt in Kopenhagen wohnt, ob er doch wegen der Arbeit in Flensburg ist. Ich werde es rauskriegen, falls er Lust hat, sich zu merken. Ich würde mich freuen. Auf jeden Fall sei er ja herzlich gegrüßt. Ja. Und der Marcel, und jetzt kommt's. Also das, ich habe gesehen, Harders Leben, aber ich weiß nicht, Harderslev, ob das richtig ausgesprochen ist von mir. Der ist auch ein Exil-Hertaner, der dort lebt in Dänemark und der auch ganz lieb gegrüßt sein soll. Vielleicht sehe ich ihn ja im Sommer. Ich werde ihn fragen. Ja. Den Philipp kennst du, ne?
Ja, der war bei uns zum Hertha-Tag in Berlin war. Und wir haben uns ganz nett und cool ausgetauscht und der war voll dabei. Und das war ganz cool.
Auf jeden Fall. Vor allem ist es einer der wenigen, den du wahrscheinlich kennst, der wirklich als Deutscher Dänisch und Deutsch fließend spricht, ne? Hast du ja
genau. Auch.
Die meisten Dänen sprechen Deutsch, aber wie viele Deutsche kennst du, die Dänisch sprechen?
Ja.
Das ist ja selten.
Ja, und also die meisten Deutschen, die Dänisch sprechen, die sprechen das mit ein bisschen sehr süße und exotischer Akzent. Ja, mhm. Das finde ich ganz cool. Mein Vater war auch so mit harten Dänen und so. Dunklen A und so und das habe ich ganz, ganz lustig und toll gefunden und einzigartig.
Ja, wobei ich finde, wenn du Deutsch sprichst, das klingt auch sehr sympathisch, das klingt nett.
Wirklich. Danke, danke.
Ich habe den Philipp gegrüßt, weil ich mit dem dieses Thema in Ansätzen schon mal hatte, nämlich die dänischen Spieler bei Hertha BSC und da gibt es einige. Und ich würde die gerne mal nennen. Ich weiß, zu dem einen oder anderen kannst du was sagen. Da, ja. Wo du nicht sagen kannst, da erwähne ich es nur kurz. Jürgen Christensen war der erste Däne, der bei Hertha gespielt hat, von 76 bis 78. Ja. Und wenn ich mich nicht völlig täusche, du hast ihn getroffen und davon gibt es sogar ein Foto.
Ja, also wir haben ja die Freude zum Ersten, dass mehrere der ehemaligen Spieler und auch der jetzige bei uns Ehrenmitglieder sind. Und das finden wir ganz, ganz toll, weil das führt uns eigentlich näher an Hertha und diese Verbundenheit und dass die uns auch ernst nehmen. Jürgen, ja, was für ein toller Kerl. Ich habe mich hier im Herbst mit meiner Freundin, haben wir uns mit ihm in seiner früheren Kneipe, Café Matic in Köhe heißt die Stadt, getroffen. Und er ist ein ganz cooler Typ, lebendiger. Wir haben hatten ein paar Pilze getrunken und haben mit ihm Billard gespielt. Und er hat Anekdoten erzählt. Und der hat gesagt, hier in der Frühling werden wir so bei ihm einen Nachmittag, einen Herzertag machen mit Schmörrebröt und so. Und das werden wir gleich veranstalten. Und wenn man als Deutscher oder als Westberliner oder was weiß ich denn, dabei gern sein würde, dann kann man sich gerne bei uns melden. Dann kriegt man das dazu zugeschickt, wenn wir das machen.
76 bis 78, Christensen hat eine ganz gute, tolle Hertha-Zeit erlebt.
Ja.
Wo Hertha ja wirklich auch national ganz oben war. Ja. Das muss ja inzwischen auch schon, sagen wir mal, ein etwas älterer Herr sein.
Ja, ich denke, ist der 77, Verzeihung Jürgen, wenn ich das, Jörn, sagt man auf Dänisch, Jörn,
ja.
Weiches G, Jörn, ja, um Verzeihung, wenn ich das falsch kriege, aber so um die 77, denke ich, aber der kann noch seine Hertha-Anekdoten und der ist lustig, hat Humor und Lebensfreude und ja, also das Tor,
das ist schön zu hören.
Ja, der ist ein ganz geiler Typ. Also.
Bei den nächsten dreien weiß ich jetzt nicht, ob die dir etwas sagen, aber du wirst es mir erzählen. Ole Rasmussen war von 75 bis 80 bei Hertha BSC, also der hat auch eine gemeinsame Zeit mit Christensen, kam dann 82 bis 84 nochmal wieder, das muss dann auch zweite Liga gewesen sein. Rasmussen kam mit Hertha zweimal ins Finale des DFB-Pokals, wurde 78 Dritter der deutschen Bundesliga. Ja. Dann, für den ich geschwärmt habe, Henrik Agerbeck, hat von 78 bis 80 bei Hertha gespielt. Er ist dann gegangen, spielte lange Zeit in Frankreich. Bei Nantes wurde er 83 Meister. Er lebt wohl angeblich noch in Frankreich, da weiß ich den letzten Stand nicht. Und als Dritten, wobei da ist leider noch eine tragische Komponente dabei, Sören Skoff machte sieben Tore in 48 Spielen für Hertha BSC, 83 bis 85, das müsste auch zweite Liga gewesen sein, beendete 87 seine Spielerkarriere. Er ist allerdings, und das war mir gar nicht so bekannt, leider schon verstorben im August 22, hat dann in der Schweiz gelebt.
Ja.
Kennst du einen von den Spielern? Soll man dazu noch was sagen oder soll ich zum nächsten kommen?
Also mit Ole habe ich mich vor einigen Jahren kurz ausgetauscht. Der ist oder war Landmann in der Stadt Nestwitt mit Südseeland. Und der hatte so nicht das größere Interesse an euch. Vielleicht werde ich an ihn zurückkehren und mit einem, also einen anderen Zugang mal sehen. Henrik habe ich über SMS kurz geschrieben, nie gesprochen. Mit ihm würde ich auch gern eines Tages ein bisschen plaudern. Und Sören, ja, mit ihm habe ich mich nie ausgekannt. Und der ist ja, wie du sagst, 22 leider gestorben.
Ja. Dennis Kagara. Ich hatte ihn damals in der Aufzählung nicht mit drin, was vielleicht ein bisschen albern war, weil ich immer dachte, naja, er hat für die Philippinen gespielt. Er hat ja einen philippinischen Vater und ich glaube eine dänische Mutter. Aber er ist natürlich auch, ich glaube, er ist in Dänemark geboren. Du kennst ihn.
Ja, also Dennis habe ich kennengelernt, als er, der hatte ja eine Traumpremiere für Hertha gegen Bayern und hat irgendeinen Starspieler, der Franzose damals für Bayern, kann ich mich an ihn erinnern, total ausgeschaltet da. Und aber dann nach 9 Spielen sich leider hässlich verletzt. Und da habe ich ihn so in den sagen wir da so, schweren Monaten bei seinem wenn er sich wieder auftrainiert hat, habe ich ihn besucht und da wurden wir so langsam Kumpels. Und die Verbindung besteht noch, der kommt auch manchmal zu unseren Hertha-Tage, bekennt sich zu Hertha und ist ein ganz, ganz cooler Typ. Der arbeitet heute in der Versicherungsbranche und voller Lebensfreude, toller Kerl, gut trainiert, gut gebaut. Guter Kumpel von mir.
Das heißt, der ist noch richtig fit.
Ja. Okay. Sieht so aus. Also ich würde mich nicht mit ihm streiten, würde ich sagen.
Okay. 2004 bis 2008 war er bei Hertha BSC. 2019, wenn man Wikipedia glauben darf, hat er seine Spielerkarriere beendet.
Ja.
Etwas weniger bekannt wahrscheinlich, weil er war nie erster Torwart. Ich glaube, er war immer Vertreter, war Kevin Stur-Ellegaard. Ja. Von 2005 bis 2007. Er hat noch weiter Fußball gespielt. Ich hatte da ein bisschen reingeguckt, aber ich hatte jetzt nichts mehr Explizites, was er heute macht.
Nee, heute ist er Fußballkommentator und ich stehe auch mit ihm in Verbindung. Ganz, ganz sympathischer Typ, netter Kerl. Ist auch mit Dennis befreundet. Und Dennis übrigens trifft sich ja auch hier manchmal mit ehemaligen Herthanern. Da war der Malik Fatih war hier vor einem Jahr. Und da waren die Fußball schauen und da hätte ich eigentlich dahin fahren sollen, aber ich war leider krank.
Schade.
Ja. Kevin ist auch Ehrenmitglied und der hat uns versprochen, dass er auch eines Tages zu irgendwann einem Hertha-Tag kommt und über seine Erfahrungen. Der bekennt sich auch zu Hertha und hatte, obwohl er wenige Spiele absolviert hat, er hatte da eine gute Zeit, sagt er.
Aber er ist ja auch sehr früh nach Berlin gekommen. Ne? Der war ja Nachwuchsspieler. Der ist ja als junger Mann nach Berlin gekommen. Ne? Ich stelle mir das schon immer besonders vor. Also ich habe ja Berlin erst dauerhaft so verlassen, da war ich 25. Da ist man selbstständig und erwachsen genug, um alleine zu leben. Das ist man mit 18, 19 schon. Aber man verlässt ja schon sein gewohntes Umfeld. Das ist ja schon ein bisschen was anderes. Oliver Christensen ist auch jung gekommen, 21 bis 23 war er bei uns. Er spielt jetzt, also wobei spielen ist leider nicht ganz der Fall. Er ist nach Italien gewechselt zum AC Florenz. So Smalltalk hattet ihr schon mal. Ja. Ich fand es sehr schade, dass er gegangen ist. Ganz extrovertierter, cooler Typ. Aber vielleicht hat es irgendwie nicht gereicht. Hertha brauchte Geld.
Nee, also den kennt ja alle Herthaner.
Ja.
Also, und der hat sich sehr auf sich aufmerksam gemacht, weil er so ein lebendiger Typ war, mit Humor und gute Körpersprache und Spaßvogel. Ja, ich habe ihn nach dem Spiel gegen vor ein paar Jahren gegen Union getroffen, da am Sonntag, das Spiel der Regionalliga, und da haben wir so 20 Minuten geplaudert. Und der wurde auch Ehrenmitglied, und da sagte ich, nächstes Mal, dass wir uns treffen, dann spielst du da im Olympiastadion, in der ersten Mannschaft. Da hat er abgesprochen, und das ist tatsächlich so gekommen. Das Coole mit Oliver ist, dass seine Familie sich sehr an unserem Facebook-Page beteiligt haben. Also sein Vater und Mutter und Großmutter und mehrere von seiner Kindheitsstadt da, Kerteminde, die haben sich alle eingemischt, kommentiert, und jetzt kommt das Coole. Die machen das noch.
Mhm. Ja. Na, das ist für die natürlich auch ein schöner Kontakt zum Sohn oder aus der eigenen Familie oder Freunde noch Kontakt zu halten, ne? Wenn der geht, wenn der in einem anderen Land ist, ist ja eine schöne Möglichkeit, Kontakt aufrechtzuerhalten oder über ein bisschen teilzuhaben, vielleicht. Das ist wahrscheinlich in einer ähnlichen Fassung auch mit Gustav Christensen. Das ist jetzt der einzige Däne, der aktuell bei Hertha spielt. Als er gekommen ist, war 18 Jahre alt. Das war im Sommer 2023. Ja. Inzwischen ist er 19, gespielt, eingewechselt wurde er gestern auch. Auch jemand, zu dem du, glaube ich, was sagen kannst.
Ja,
und den du auch sehr magst.
Ja, genau. Also mit Gustav, da ist was ganz Neues für uns passiert, ganz Erfreuliches, das ist, dass wir so zum ersten Mal direkt mit einem aktuellen Hertha-Spieler in Kontakt stehen. Das heißt nicht, dass ich ihn dreimal pro Woche beleidige oder so, aber manchmal ein paar Sätze hin und her, und der ist auch bei unserem Facebook-Page tätig. Der liked unsere Posts und manchmal kommentiert er auch ein bisschen. Ich habe auch den Eindruck, dass sein Vater auch dabei jetzt zugeschaltet ist. Und das ist ja für uns sehr cool. Das geht ja um diese Balance, dass man das nicht übertreibt, aber dass man ihn auch aktiv benutzt. Der ist noch sehr, sehr jung, wie du sagst. Und ich denke, der ist ich habe sehr wenige Eindrücke von ihm, aber ich denke, der will sich da reinbeißen. Also der Typ hat Wille, der hat Physik, Kraft, und der gibt nicht so leicht auf. Der wird kämpfen für einen Stammplatz oder was weiß ich denn. Ne? Und ich freue mich zu sehen, wie er sich entwickeln wird, weil die Jahre von 19 bis 21, da geht die Entwicklung ja meistens sehr, sehr schnell für Topspieler. Ja.
Also wir hatten ja gestern schon mal drüber gesprochen. Ich freue mich für Christensen, dass er auch die Möglichkeit hat zum Kontakt zu euch, weil auch hier ist es ja wieder so ein junger Mann, fremdes Land, kennst die Leute nicht, und dann noch so einen kleinen Anker zu haben mit Dänen, die vielleicht in Berlin leben. Ich glaube, wenn ich in der gleichen Situation wäre, ich glaube, ich würde mich auch sehr freuen über sowas, dass man da so ein bisschen auch einen Kontakt noch zu der alten Heimat und zu Dänemark hat.
Ja, hoffentlich hast du da recht, dass er auch uns als eine Ressource sieht und nicht so als Irritationsmoment oder so, ne?
Ja, das denke ich schon. Dass, ich verbinde da nur Positives mit.
Also, ja, ich auch.
Ja. Vielen Dank für das Feedback zu den Spielern. Das,
ja,
das unheimlich interessant, vor allem, dass du ja da auch teilweise an Kontakten schon hattest und erzählen konntest. Oftmals kriegt man das ja nicht mehr mit, also gerade bei Henrik Agerbeck zum Beispiel, da hört man sehr wenig. Ich habe da viel gesucht nach ihm, aber nicht so viel gefunden, jedenfalls nicht aus der aktuellen Zeit.
Also ich werde ihn nach unserem Gespräch hier, das hat mich das hat mich motiviert, dass ich ihn wieder kontakte, denke ich, weil ich habe seine Nummer, und das müssen wir einfach machen und hören, ob er daran irgendwann Interesse hat.
Jetzt muss man noch dazu sagen, was bei mir halt eine besondere Rolle spielt. Du weißt ja, wie man als Kind ist, wenn man dann Fußballfan ist. Man vergöttert ja manchmal die Spieler.
Ja,
ne? Das ist ja genau. Dann wirklich ein Idol. Und ich hatte halt zwei in der Zeit. Der erste war Ete Bär. Ja. Und dann kam Agerbeck und ich war damals so traurig, als der ging. Zumal es auch immer sehr einfach war, den zu erkennen. Ja. Der hatte so semmelblonde Haare, den konnte ich aus 300 Metern erkennen. Dass, okay. Und er war einfach auch ein guter Offensivmann, muss man auch noch sagen. Also ich habe den auch deswegen gerne gesehen.
Es gibt ja so wenig heute da von den Zeiten und so Video und Aufnahmen und so. Es ist sehr schwierig, da ranzukommen. Und übrigens, ich könnte ja viel mehr zu den Spielern sagen, aber manche Sachen sind ja auch so ja privat und so, das lassen wir ja. Ne?
Na, dann, das und dann, die Privatsphäre dann zu, wollen wir gewährleisten.
Genau, und dann zu Gustav, dänische Aussprache, wenn man daran Interesse hat, wäre Gustav. So okay. Mit A-U am Ende, Gustav.
Oh weia, also danke für die Info, aber ich kenne mich wahrscheinlich nachher dann doch wieder Gustav. Ich lese es dann zu Deutsch.
Ja, aber.
Alles da wäre ich jetzt auch gar nicht drauf gekommen. Aber jetzt, meine Dänischkenntnisse sind dermaßen miserabel. Ich versuche dran zu denken. Ich gebe mein Bestes.
Ja, und der ist das hoffentlich gleiche, total egal.
Ich glaube, der kennt es inzwischen und weiß, dass ihn alle Gustav nennen. Ich glaube, der hat wahrscheinlich aufgegeben, dass sie mal richtig aussprechen.
Gut.
Fabian Rehse war, glaube ich, für die meisten das Thema der Woche, die Vertragsverlängerung. Er hat vorzeitig verlängert um 2 Jahre. Normalerweise wäre der Vertrag bis 2026 gegangen. Jetzt geht er bis 2028. Ich habe ein Zitat von ihm, das will ich gerne noch zum Besten geben. Hm? Ich fühle mich bei Hertha BSC mit all seinen Fans unglaublich wohl. Mit der Vertragsverlängerung möchte ich ein Zeichen setzen. Ich glaube an den Erfolg und an die Ziele unseres Vereins und möchte mit Hertha BSC wieder dahin zurückkehren, wo der Club hingehört, in die Bundesliga. Wie wertest du das? Die Euphorie bei vielen ist groß.
Ja, also Rehse mögen ja, sagen wir, fast alle. Und die ihn nicht mögen, die bleiben leise damit, denke ich. Nee, eine kleine Anekdote dazu. Also unsere neuestes Neu-Herthanerin, meine Freundin, also Rehse ist schuld, dass sie Herthanerin geworden ist. So sage ich so ein bisschen aus Scherz. Die ist sehr leidenschaftlich, die schreit und wir werden fast aus Bars geschmissen und so. Aber das kommt mehr oder weniger von Rehse. Und dann habe ich sie dazu gezwungen, die Spiele zu sehen. Ein Scherz. Aber die findet ihn sehr geil und das denke ich, die meisten tun das. Besonders Frauen, der hat irgendeine Anziehungskraft da. Kontraktverlängerung, dazu willst du hin, denke ich.
Ja.
Ja. Das kann man ja beidseitig sehen. Wir kennen ja beide die Fußballgeschäfte und wir wissen, wie zynisch das ist und dass es meistens um Geld geht und nicht um Gefühle, Ehre und Stolz und so. Natürlich besteht die Risiko oder die Möglichkeit, dass er im Sommer doch noch wechselt, obwohl er jetzt den Vertrag verlängert hat. Es geht ja um vielleicht den Verkaufspreis, es geht ja vielleicht um andere Sachen, um Ruhe in den Verein zu bringen, weil da ist so viel darüber diskutiert worden und wenn wir bis Sommer da noch darüber diskutieren, dann können wir nicht an die wichtigen Sachen arbeiten, nämlich die Integration der jungen Spieler in die Mannschaft, bla 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 bla. Worum alles ist, das ist für mich keine Garantie, dass er bleibt. Aber, und jetzt kommt das Aber, mit Rehse würde ich mich wundern, wenn er, weil er so authentisch scheint, weil er so authentisch dasteht und viele persönlichen Sachen von sich ergibt und da gibt es viele von seinem Privatleben und so. Es würde mich wundern bei so einem Prinzipmensch, wenn er so eine symbolische Aktion wie hier Mittwoch mache mit dem Trikot und alles aufhalten und dann dennoch geht. Also das würde mich wundern.
Also man kann ihm zutrauen, dass er trotz bester Angebote bleibt, aber ich fürchte, ich bin ein bisschen der Spielverderber, denn ich bin zu sehr geprägt davon, von der Realität und ich weiß, Maxi Mittelstädt, wir hatten das Gleiche schon mal, hatte damals seinen Vertrag verlängert und der Berliner bleibt und große Freude. Und er ist dann kurze Zeit später gegangen und zu Stuttgart gewechselt. Der Verein bekam dann eine höhere Ablöse. Und letztendlich ist es ja heute immer so, seit Bosman, wer jetzt glaubt, dass eine Vertragsverlängerung zwangsläufig bedeutet, dass er im Sommer auf jeden Fall bleibt, dieser Zusammenhang ist mir zu unsicher. Den sehe ich so nicht. Am Ende wird es Riese selber sein, der im Sommer und entscheidet, ob er geht oder nicht. Man darf ja immer nicht vergessen, Riese ist mal zu Hertha BSC gewechselt, weil er von Kiel zweite Liga in die erste Liga wechseln wollte, zu Hertha BSC.
Genau.
Also sein erklärtes Ziel war ja, endlich in der ersten Liga zu spielen. Da hat Hertha ihm nun einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil man abgestiegen ist. Ich glaube, er drückt aus, und so sehe ich sein Zitat, dass er unbedingt mit Hertha aufsteigen will. Hm. So verstehe ich das. Ich glaube, keiner tut mehr dafür als Riese. Keiner hat so viel Engagement und so viel Wille wie er, um wirklich, der zeigt mit jeder Zelle seines Körpers, dass der Erfolg haben will. Er steht für mich dafür, aber ich bin auch nicht, ja, ich bin kein Träumer. Ich habe immer den Eindruck, dass Fabian Riese sich weiterentwickelt hat als der Verein selbst. Aus Riese ist inzwischen wahrscheinlich ein Top-Erstligaspieler geworden. Das zeigt er in der zweiten Bundesliga. Und Hertha BSC, wenn man mal auf die Tabelle guckt und wenn man sich mal die Saison anguckt, ist im Moment im Mittelmaß der zweiten Liga. Also Riese hat sich viel weiterentwickelt als der Verein. Und meine Sorge ist halt, wenn Hertha nicht aufsteigt, die Angebote kommen, Hertha braucht Geld und Riese sagt, ich möchte jetzt endlich in der ersten Liga spielen, dass es natürlich möglich ist, dass ihn jemand aus dem Vertrag herauskauft. Auf der anderen Seite, ja, denke ich auch, Fabian Riese wäre ein Typ, der trotz dieser Angebote vielleicht sich entscheiden könnte, zu bleiben. Ich hoffe das, aber für mich ist die Geschichte nach wie vor offen. Bin ich zu nüchtern?
Nee, da hast du, da sagst du ja viele sachliche und eigentlich richtige Sachen. Und ob er wechselt oder nicht, das kann nur er entscheiden. Ne? Ich würde gerne ein paar Sachen dazu sagen. Erstens, ja, der hat sich schneller entwickelt als der Verein. Das denke ich, das hast du sehr, sehr gut ausgedruckt. Ein wichtiger Punkt, was du da sagst. Umgekehrt, der hat sich ja auch als Mensch entwickelt, denke ich. Der scheint sehr reflektiert, der interessiert sich in, wenn nicht politischen Sachen, dann gesellschaftliche Sachen wie Frauenrechte und so. Alles andere können man sicherlich dazu tragen. Ich denke, der entwickelt sich auch. Und das macht er in Berlin, das geht für ihn in Berlin sehr gut, weil da gibt's eigentlich oder halt diesen Spielraum für ihn. Ob das in irgendeinem anderen Erstligaverein so für ihn laufen könnte, daran habe ich meinen Zweifel. Also deshalb, meine Hoffnung ist, dass er vielleicht noch ein Jahr bei Hertha bleibt. Weil er unheimlich gut sich da, sag mal, gedeiht. Oder also der ist totaler Führungsspieler, der ist so beliebt. Das würde sehr, sehr unwahrscheinlich in irgendeinem anderen Verein passieren, was im Moment für ihn läuft persönlich. Diese persönlichen Erfolg, das würde er mit 99% Sicherheit nicht so in der Form weiterführen können in einem anderen Verein. Und seine Freundin scheint ja auch da in Berlin gelandet zu sein und so. Also meine Hoffnung ist, er bleibt noch ein Jahr und Das wäre meine größte Hoffnung. Aber wie du sagst, kommt da ein Premier League Club und schmeißt 15 Millionen auf den Tisch, dann ist er weg.
Ja, dann kann vielleicht Hertha auch nicht mehr anders. Obwohl er natürlich für eine Folgesaison der Baustein wäre, um nochmal nach oben zu kommen. Ja. Ohne Riese, wir haben ja gesehen, wie die Spiele ohne ihn abliefen. Besser wurde Hertha nicht. Wirklich nicht.
Und seien wir ehrlich, der hat ja auch außer dem Spielfeld eine wahnsinnige Durchschlagskraft, ne? Als Persönlichkeit, als Führungsfigur, also der wird sicherlich auch nach der Fußballkarriere eine großartige Karriere irgendein anders machen als TV-Moderator oder so, könnte ich mir vorstellen. Und das muss man ja auch dazulegen, dass es nicht nur um einen Fußballspieler geht, sondern auch hier um einen Mensch, der sehr, sehr große Durchschlagskraft hat.
Ich glaube auch, er könnte bei Hertha zur Legende bleiben, wenn er hier bleiben würde und aufsteigt.
Genau.
Das wird er nicht überall können.
Also in Bremen würde er Trikots verkaufen, aber so beliebt wie in Hertha, das wird ja nicht passieren.
Ja, na, wir hoffen das Beste.
Ja.
Ich würde ganz gern den Schwenk zum Spiel machen. Wir
ist das nötig?
Ja, es tut mir echt leid. Wir wollen eigentlich beide nicht, weil wir jetzt beide nicht so begeistert waren von dem Spiel. Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC endete 1:1 durch Tore von Kaufmann und dem ganz tollen Maser, für den ich mich wahnsinnig freue, dass er dieses Tor gemacht hat. In der Aufstellung gab es gar nicht so viele Änderungen. Leistner kam für Dardai, der nicht im Kader ist, in die Innenverteidigung. Einen Wechsel gab es noch lustigerweise beim Schiedsrichter. Eigentlich war nämlich Sven Jablonski geplant. Hm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der wurde dann krank oder musste passen und er wurde dann von Patrick Alt vertreten.
Ja.
Und ja, es war, ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so wenig Situationen zu einem Spiel aufgeschrieben wie zu dem Spiel gestern, weil ich teilweise einfach keine Lust hatte.
Nee.
Wir können ja vielleicht mal nach erster und zweiter Halbzeit unterscheiden. Erste Halbzeit eigentlich in einem Zeitpunkt, wo Hertha langsam ins Spiel kam und so ein bisschen Druck aufbaute, machen die Braunschweiger das Tor durch, ich meine, einen Fehler von Buralakis. Ich würde jetzt dem Torwart keinen Vorwurf da machen. Und so bringen sie eigentlich Braunschweig ins Spiel und dann war von Hertha in der ersten Halbzeit eigentlich nichts mehr zu sehen. Ist jetzt sehr kurz zusammengefasst, aber eine enttäuschende Leistung von Hertha in der ersten Halbzeit, oder?
Ja, total langweiler. Und also das mit 0:1, aber im eigenen Strafraum, also nie Rückpässe spielen, das lernst du als Fünfjähriger. Und wie der das so lässig macht, so fast auf den Ball trampelt und so, also was soll Leistner damit machen können? Also das ist total desolat, sowas. Und dann tatsächlich so fast den Sieger da auf den Boden schmeißen nach 15 Minuten, keine Kommentare dazu.
Es hatte mal jemand gesagt, naja, den darf Ernst nicht so spielen, aber ganz ehrlich, den Hinweis verstehe ich nicht, denn er hat ihn sauber angespielt, er hat ihn direkt angespielt und Buchalakis konnte unbedrängt den Ball nehmen. Also
ein Argument wäre, dass Buchalakis mit dem Rücken zu den Gegenspielern steht. Da ist es auch für ihn schwierig, so einen Pass zu bekommen. Ne? Also ich hätte gerne bei Hertha gesehen, dass man im Ganzen primitiver spielt bei solchen Situationen. Weg mit dem Ding.
Ja. Langer Ball.
Ja, also wir sind keine Manchester City oder Chelsea. Wir können nicht 58 Pässe nacheinander zusammensetzen wie Barcelona. Wir sollen das lassen. Weg mit dem Ding. Ja. Jetzt, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das gesehen haben.
Ich bin kein Fan davon, eine Niederlage oder ein Spiel an einem Spieler festzumachen. Da sind letztendlich 10 Feldspieler, die 90 Minuten über 90 Minuten da stehen. Da kommt jetzt, kann man jetzt nicht sagen, das ist jetzt die eine Situation, das kann das Team ja noch ausbügeln. Ich fremdel sehr mit Buchalakis. Das ist einerseits, wird er gelobt für seine Spielübersicht und für seine genauen Pässe. Auf der anderen Seite hat er, wie ich finde, deutliche Defizite, wenn es darum geht, körperlich dagegen zu halten, Zweikampfverhalten. Und ich finde, es sind zu oft Situationen dabei, wie jetzt dieser Fehler oder ich glaube, er hatte in Wiesbaden auch eine große Chance, wo er ein Tor hätte machen können, wo er immer wieder nicht das Optimale rausholt. Ich nehme ihn immer wieder als Schwachpunkt bei Hertha wahr. Kannst du dem folgen? Findest du das zu hart oder
beobachtest
du das ähnlich?
Nee, der schwankt sehr viel, also eigentlich wie die ganze Mannschaft. Ne? Und das Problem ist, wenn 8-9 Spieler ausfallen, wie gestern in der ersten Halbzeit, dann sieht das nicht gut aus. Ne? Mhm. Aber das liegt ja nicht so an ihm, eher an die Situation und dass man aus dieser aggressive Gegenpressung, müssen wir auch sagen, von Braunschweigern in den ersten 20 Minuten, dass wir da nicht rauskommen können. Und da muss man eigentlich den Ball weghauen, statt da zu probieren, zu kombinieren. Das ist hoffnungslos. Man könnte das 3 Minuten im Voraus, voraussehen, dass das schiefgehen würde.
Ja.
Und dann haben die noch nach dem 0:1, dann haben die wieder angefangen, da im eigenen Strafraum Positionsspiel zu machen. Also keine Kommentare dazu.
Nach 45 Minuten ging man halt mit dem Rückstand in die Pause und ich finde, man hatte Glück, dass es nicht 2-0 stand, denn Gomez und Kaufmann, die hatten noch große Chancen. Mhm. Ich hatte lange den Eindruck, im Moment ist gerade Braunschweig an dem 2-0 deutlich näher dran als wir an dem 1-1. Mhm. Die erste Halbzeit war eigentlich ein Totalausfall. Das hatte auch damit zu tun, dass, wie ich finde, drei Spieler doch wirklich vielleicht in einer gesamten, in einer schlechten Mannschaftsleistung nochmal einzeln schlecht spielten. Buchalakis, Winkler, finde ich, kam auf seiner Seite überhaupt nicht zurecht. Ja. Und auch Niederlechner verschwand in der ersten Halbzeit. Es kam dann folglich zu einem Wechsel in der 46. Minute. Gechter für Buchalakis, Maser für Winkler und Tabakovic für Niederlechner. Ja. Und Hertha kam ja wie die Feuerwehr aus der Halbzeit. Zwei große Chancen für Tabakovic und in der 52. das schöne Tor durch Maser, ja, der ja schon letztens nach seiner Einwechslung so positiv ausgefallen ist. Jetzt wurde er wieder eingewechselt und macht gleich ein Tor. 18 Jahre alt ist er. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er das gesamte Spiel so gut war wie zuletzt, aber wow, was für ein Talent.
Ja, also Maser, totaler Wahnsinnstor. Schnelligkeit, Technik und seine Platzierungseigenschaft, dass er eigentlich clever sieht, wo da im Strafraum Platz ist und dass er sich günstig gegenüber Rehse positioniert, ne? Dass er so diesen Rückpass spielen kann und dann blitzschnell nach rechts gezogen und dann knallhart präzise abgeschlossen. Das ist ein Wahnsinnstor. Also die Einwechslungen waren ja sehr, sehr, sehr gut gesehen von Dardai, ja, aber auch notwendig, ne? Aber da hätten wir ja, wie du sagst, leicht das Spiel umdrehen können. Wir hatten Momentum, besonders die ersten 30 Minuten. Das Paradox ist, dass nach der roten Karte haben wir eigentlich an Kraft oder Tempo verloren, ne? Und die, ja, Braunschweiger standen ganz tief. Und da haben wir, denke ich, oft Probleme, wenn die anderen Mannschaften tief stehen. Wir haben das in Rostock gesehen, 0-0, total Trauerspiel. Wir haben das letzte Spiel vor Winterpause gegen Osnabrück. Also was für ein Langweiler, ne?
Also wir spielen aber die Überzahl auch irgendwie sehr unklug aus.
Ja.
Mit schnellen Ballverlusten, anstatt das Spiel breit zu machen, anstatt es breit und lang zu ziehen, so gut es geht, um einfach, genau, Platz zu machen. Genau. Um mehr Räume zu machen, die man halt, die der Gegner in Unterzahl schlechter schließen kann.
Genau.
Eigentlich, also ich habe dann nach dem Tor aufgehört aufzuschreiben, weil der Punkt war ja jetzt eigentlich, nimmt Hertha das Momentum mit. Komm gut aus der Kabine, machen den Ausgleich. Ich sag mal, die meisten Mannschaften drehen jetzt ein Spiel, machen den Anschlusstreffer, gehen in Führung und bei Hertha, ja, war dann irgendwie der Druck weg, spätestens seit der roten Karte. Eigentlich, also mit allem Verlaub, bei allem Respekt für Eintracht Braunschweig, ist es jetzt auch nicht so die Übermannschaft. Da will ich doch eigentlich, wenn ich jetzt weiß, ich muss jetzt als nächstes nach Kiel und muss noch gegen St. Pauli spielen, da will ich doch drei Punkte da machen, um oben dran zu bleiben. Das war mir zu wenig und ich weiß immer nicht, ist das ein taktisches Problem? Ist das immer noch ein grundsätzliches Problem? Ist das ein Willensproblem? Ich mach's mal ganz kurz. Für mich ist es dann irgendwo auch ein Qualitätsproblem, weil es passiert der Hertha nicht zum ersten Mal. Wir haben uns gegen Wiesbaden schwer getan. Wir haben immer wieder Ausfälle in einer einzelnen Halbzeit, wo auch strategisch schlecht aufgestellt wird, wo ich mich manchmal schon frage, was hat sich das Trainerteam da eigentlich gedacht? Also Hertha kokettiert ja immer so ein bisschen mit dem Aufstieg und sagt, wir haben großen Umbruch, jetzt brauchen erstmal ein bisschen Zeit, um uns einzuspielen, aber ich glaube, dass wir dann nach der Winterpause, da können wir vielleicht besser spielen und gucken, was in Richtung Aufstieg geht.
Ja.
Aber eigentlich, die Realität ist nicht so gut.
Nee, also wie du sagst, Braunschweig ist eine sehr mäßige Mannschaft, in aller Respekt gesagt. Und zweitens, also das erste Regel, wenn man in Überzahl spielt, das Tempo hochhalten. Ne? Das war so gestern nicht der Fall. Taktisch, da muss ich aufpassen, was ich sage, weil da habe ich meine Begrenzung. Ich habe eher so große, breite Fußballerfahrung als taktische Einsicht. Aber ich finde es besser, wenn wir gegen diese tiefstehenden Mannschaften mit zwei direkten Stürmer spielen. Wir sahen das mit Tabakovic im Herbst, als er Previat zum Freiwerk als Partner hatten und so, die beiden kamen zu viel mehr als gestern. Ne? Also der Tabakovic, der ackert und der kämpft, aber der hat immerhin zwei Leute im Rücken und der kommt nicht zu viel. Und also zwei Stürmer hätte ich gerne so als Variante öfters, das würde ich gerne öfter sehen bei Hertha. Ne? Dass wir da, und Dardai hat das ja früher gemacht, mehrmals, dass er zwei Stürmer bringt. Ja.
Mit der roten Karte bist du einverstanden? Ich fand die recht eindeutig.
Ja.
Der Reporter bei Sky, der hat das also zumindest hier ein bisschen relativiert. Ich habe mich etwas gewundert. Für mich war es klar rote Karte.
Ja.
Ich weiß nicht, ob der Schiedsrichter jetzt insgesamt eine gute Leistung gemacht hat, aber an der roten Karte gab es für mich wenig zu deuteln.
Nee, ich auch nicht. Also das ist der. Sag mal, unverlässig, was der macht, der streckt das Bein und ob das ein Unfall ist, dass er Palko trifft oder so, das darf man einfach nicht. Und der hätte wieder einen Kreuzbandriss bekommen können. Für Gottes Willen ist das nicht passiert. Also das war eine gefährliche Aktion und da fliegt man raus, wenn man den Gegner trifft. So einfach ist das.
Mhm. Gab es Spieler, die dir besonders gefallen haben in dem Spiel?
Ich denke, Palko, nicht nur gestern, auch die beiden Spiele davor, bringt etwas Schwung ins Spiel. Ne? Und dass er diesen Wahnsinnstor beim Standard gegen Magdeburg geschossen hat, das gibt uns eine Waffe, die wir ein paar Jahre gefehlt haben. Also, was hieß der denn, der Linksverteidiger?
Plattenhardt.
Ja. Also, das hat mich gefreut, das zu sehen, dass wir bei Standards wieder gefährlich sein können. Palko, ja, Rehse wie gewöhnlich, der hätte vielleicht ein bisschen mehr bringen können. Die haben ihn sehr gut aufgedeckt auf der linken Seite. Aber wenn man so zwei, drei Mann links zieht, um Rehse zu decken, dann entsteht ja Lücken andere Stellen auf dem Platz. Und das müssen wir besser benutzen, dass wir diese langen Querpässe, wir sahen das 3-4 Mal gegen Magdeburg, dass man so plötzlich den Ball querschlägt, von der linken bis der rechten, zur rechten Seite, so 30-40 Meter genaue Pässe. Das ist eine Waffe, das könnten wir gern öfters benutzen, denke ich.
Also Rehse war natürlich ein Aktivposten, aber es gab gerade zum Ende des Spiels viele Situationen, wo ich den Eindruck habe, da stehen jetzt zwei, drei Leute vor ihm und er geht ins Dribbling. Hm. Obwohl links und rechts noch Hertaner sind, ich meine, wenn er, genau wie du sagtest, er ist oft in Dribblings gegangen, wo die Entscheidung meines Erachtens nicht klug war. Eins gegen eins, das kann er sehr oft lösen. Aber oftmals wäre es besser gewesen, den Mitspieler mitzunehmen, der einfach mehr Platz hat, weil er ja die Gegner auf sich zieht. Das war dann auch von Rehse nicht klug. Maser durchs Tor kann man jetzt nochmal erwähnen. Ich fand, er war jetzt nicht ganz so auffällig wie zuletzt noch, als er eingewechselt wurde. Aber hat natürlich mit dem Tor einfach mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Wen ich gerne noch erwähnen würde, ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast, ich kann mich an Kabownik ans erste Spiel erinnern, wo der ein Wahnsinnsspiel machte. Er hat dann diese Qualität nicht mehr so gehalten, aber in den letzten Spielen, das ist mir in Wiesbaden schon aufgefallen, gegen Fürth, jemand, der den Ball durchs Mittelfeld treibt, der auch mal ein Dribbling macht, das hat mir unheimlich gut gefallen. Der wird immer besser.
Ja.
Ich finde den als Verteidiger gar nicht so großartig, aber was er in der Offensive macht, wie er da den Ball trägt, mit welchem Tempo, das müsste man eigentlich mal erwähnen. Das hat mir sehr gut gefallen, zum wiederholten Mal.
Ja, das ist eine paar wichtige Sachen, die du da erwähnst. Der bringt ein bisschen Schwung in der linken Seite und gegen Magdeburg und Fürth, denke ich, da hat er sehr gut mit Rehse funktioniert. Also die haben sich sehr gut ergänzt.
Ja, und ich finde, er hat den besseren Blick für den Pass. Ja, kommt jetzt auch nicht immer an. Aber das ist schon sehr, sehr schön anzusehen. Also ich will es jetzt nicht Ballverteiler nennen, aber das macht er in Teilen ganz gut.
Ja, der hat einen offensiven Schwung auch und sicherlich auch eine ganz, ganz gute Technik. Ne?
Mhm. Wie fandest du Barkok in diesem Spiel?
Also, der spielt eine schwere Position da, defensiv im Mittelfeld oder so, Mittelfeldachter oder so. Ich denke, die letzten zwei, drei Spiele, der scheint mir nicht so auffällig. Also, ich muss immer in den Aufstellungen nachgucken, wer der 18er ist, weil man sieht ihn so nicht. Wie viel er ohne Ball ackert und so, das kann ich nicht so gut beurteilen, aber
ja. Ist schwierig, ne? Ist so ein bisschen Licht und Schatten, habe ich bei dem immer den Eindruck. Ja. Also ich staune manchmal, dass er doch das ganze Spiel durchspielt. Er hat einerseits immer wieder Situationen, wo er mit dem Ball umgeht, wo er ihn verteilt, wo er das sehr gut macht. Hm. Und dann gibt es auch wieder Momente, wo ich an ihm verzweifle, wegen des ungenauen Passes, weil er im Zweikampf dem Gegner nachtrottet. Also er rennt mit,
ja,
aber er läuft nebenher. Und ja, entweder legt er jetzt einen Zahn zu und stellt den Gegner,
ja,
oder er läuft nicht hinterher. Aber dieses nicht Fisch und nicht Fleisch, da verzweifle ich manchmal an ihm. Und es gibt viele Spiele, wo ich mich schon gewundert habe. Ist es jetzt eigentlich, würde ich den jetzt durchspielen lassen? Manchmal überlege ich es nochmal, ihn gar nicht aufzustellen. Also da bin ich mir noch nicht sicher. Der bringt mich manchmal zum Verzweifeln, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt nochmal.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber der ist Leihspieler, ne?
Ja.
Ja, da muss man ganz, ganz klar sein, ob man da verlängern soll oder ihn kaufen oder so. Das müssen die Das müssen die Chefs entscheiden.
Ab einer gewissen Einsatzzahl greift wohl eine Option. Dafür setzt man ihn sehr häufig ein. Ich glaube, man hat ihn fast immer spielen lassen.
Ja.
Könnte sein, dass er bleibt. Also ich hätte da im Moment Zweifel. Ich bin nicht überzeugt.
Nee, ich auch nicht.
Für mich kein klarer Kauf. Da gibt es andere. War das für dich ein verdientes Unentschieden?
Ja. Ich bekam das Gefühl so nach 60 Minuten, dass das sieht so wie ein Unentschieden aus. Weil wir haben das ja mehrmals gesehen mit diesen physisch starken, mäßigen Mannschaften. Wir haben das erwähnt, Rostock, Osnabrück, dass die tief stehen und da passiert nicht mehr. Also, und ich hatte das ähnliche Gefühl gestern und das ist ja auch so leider passiert. Ne? Ich denke, man hätte die letzten 15 Minuten mehr Druck machen müssen, mehr Chancen nehmen, weil ja. Die hatten ja fast aufgegeben, Konzers zu laufen, die Braunschweiger mit ihren Auswechslungen und so. Ne? Da sah man deutlich, sie standen sehr, sehr, sehr tief.
Also dieser unbedingte Wille, noch gewinnen zu wollen, den hatte ich nicht den Eindruck, dass bei Hertha BSC den alle Spieler ausgestrahlt haben. Rese ja, aber das war nicht bei allen so. Das fand ich ein bisschen schade.
Ja.
Ich habe nochmal dieses, ist das ein verdientes Unentschieden oder nicht? Gefühlt hätte ich gesagt, ja. Ich hatte mir nochmal Statistik rausgesucht. Das ist jetzt nicht immer der wesentliche Punkt, das damit zu bewerten. Aber Zweikämpfe 54% für Hertha, Ballbesitz 57% für Hertha, Torschüsse 9-12 für Hertha. Größte Laufleistung aller Spieler war übrigens Barkok. Hm? Den wir ja eben mitunter auch kritisch gesehen haben.
Nee, das ist doch eine Qualität.
Also 12,19 Kilometer, also der ist echt gelaufen.
Das ist imposant. Ja.
Ist nicht wenig. Ja. Schnellster Spieler war Martin Winkler mit 35,55 Kilometer pro Stunde. Schnell ist er. Mhm. Aber man muss sagen, nur Tempo war es eben auch nicht. Er hat halt kein gutes Spiel gemacht. Und beste Zweikampfquote fand ich aller Hertaner, nicht aller Spieler, aller Hertaner, hatte Linus Gechter. Mhm. Mit 83%.
Das ist Wahnsinn.
Und da muss ich sagen, das ist für mich nochmal ein Punkt zu sagen, lass den weiter spielen.
Ja, da bin ich ganz einig. Und also wir können so viel wir wollen darüber plappern, eine junge Mannschaft aufzubauen und die zu integrieren und so. Da gibt es ja nur eine Regel, lass die spielen. Also keine Leihspieler, die 28 Jahre sind und da 3 Monate aus Mainz kommen oder was weiß ich denn, lass die spielen. Also ja. wir haben nichts zu verlieren, so ein Spiel wie gestern. Ob wir 1-1 spielen oder, also, ja.
Man sieht ja auch, wie hilfreich diese Saison für die Jugendspieler gibt. Da gibt es ja kaum einen Spieler, der sich nicht verbessert hat. Das ist ja wirklich, ja, man kann das ja greifen, die Leistungssteigerung.
Die steigern
das macht,
sich.
Das ja. macht jetzt noch nicht aus jedem von denen einen guten Erstligaspieler.
Nee.
Aber man sieht, dass dieser Schritt vom Jugendbereich zur zweiten Bundesliga bei einigen richtig gut geglückt ist.
Genau.
Und innerhalb kürzester Zeit, seit dem Sommer, also das ist schon bemerkenswert. Und das ist für mich auch das positivste Resümee aus dieser Saison bisher. Es gab noch 2 Punkte, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ich will sie nur erwähnen, weil ich sie mitbekommen habe. Es gab nach dem Spiel recht heftige Polizeieinsätze, vor allem bei den Braunschweigern oder unter Braunschweiger-Fans gab es da wohl noch Probleme. Ich sage das ganz vorsichtig, weil ich war nicht vor Ort. Ich kann das jetzt auch nicht abschließend bewerten. Es gab Verletzte auf beiden Seiten. Also das war alles nach dem Spiel. Das war nicht so schön. Wer da will, kann sicherlich nochmal im Internet nachlesen, wie da der aktuelle Stand ist.
Ja.
Und was der Ärger war, jetzt weiß ich nicht, ob das dir aufgefallen ist, zumindest wer über Sky oder Wow geguckt hat, der hat eine völlig wilde Übertragung gehabt. Der Anfang wurde nicht gezeigt, zwischendurch kam Werbung.
Ja.
Dann waren, also die haben so viel Fehler gemacht. Also ich hatte bei Twitter geschrieben, die müssen gestern super Betriebsfeier gehabt haben. Die waren alle noch angetrunken. Es war ein unfassbarer Kauderwelsch. Ich weiß nicht, was da los war.
Nee.
Da haben sich viele beschwert bei Twitter oder bei X, wie es heute heißt. Aber das nur am Rande. Ausblick. Ja. Zwei Spiele haben wir. Zu Hause gegen Kiel und dann gegen St. Pauli. Gegen den ersten und gegen den zweiten. Schwerer kann es nicht kommen. Was glaubst du?
Ich mach mich da wenig Hoffnung. Aber wir haben ja gezeigt, dass wir im Gegenteil zu den kleineren Mannschaften gegen größere Gegner uns steigern. Und die Konzentration wird besser, wir stehen dichter, wir kämpfen mehr. Also mal sehen, ob da ein Punkt hier und da dort geholt werden kann. Aber nicht mehr, denke ich. Und ja.
Also ich tippe normalerweise die Spiele nicht, weil das ist so schwer bei Hertha, ich weiß es nicht, aber ich habe St. Pauli gesehen beim Heimspiel, also in Berlin, und das war der stärkste Gegner, den ich in der zweiten Liga gesehen habe, reif haben die gespielt.
Da bin ich total einig. Also
ein Aufstiegsaspirant spielt,
ja.
Die sind da oben, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir gegen St. Pauli bestehen bleiben, wir haben nach wie vor Sechser, die ja, ich sag mal, ganz wichtig sind, um eine Abwehr zu entlasten, vorne schon abzustürmen, die nicht oder nur bedingt funktionieren. Das wird eine große Schwierigkeit werden gegen so eine spielstarke Mannschaft. Und zu Hause gegen Kiel, wenn es denn ein Unentschieden wird, bin ich froh. Ich sehe aber Hertha da nicht als Favorit. Wir haben da richtig starke Gegner und ich fürchte, wir werden es sehen. Wenn es anders kommt, umso besser. Ich freue mich über jeden Punkt, den wir haben. Aber wenn man realistisch ist, zwei ganz, ganz, ganz schwere Spiele.
Ja, also St. Pauli, da sind wir 80 Minuten hinterhergelaufen. Die waren klar die beste Mannschaft der zweiten Liga. Wir können ja hoffen, dass die so langsam St. Pauli vielleicht müde oder satt werden. Die haben ja so viel Punkte Vorsprung, das werden die nicht wegschmeißen. Mal sehen, was da passiert wird. Und Kiel, ja, also Heimspiele können wir ja immer gewinnen, auch gegen Erstligamannschaften, haben wir mehrmals gesehen. Im besten Falle 3-4 Punkte, im schlimmsten Falle 0. Solange wir uns nicht wieder mit dem ich kann das fast nicht sagen, Abstieg beschäftigen müssen, dann ist das alles okay für mich, was da in restlichen Spielen passieren wird.
Also vor Abstieg habe ich jetzt, da muss ich sagen, da sind wir dann doch wieder zu gut, als dass ich da im Moment Sorge für habe. Ich glaube, das wird nicht passieren.
Das ist eine Sache, dass wir so gut sind. Das kann man so gefühlt sagen, aber faktuell. Aber wir sind fast bei einem Punktezahl jetzt, ne, wo das unmöglich wäre.
Wir sind halt sehr unkonstant, muss man leider auch sagen. Wir sind immer ein Tick unberechenbar.
Ja, aber Abstieg wird nicht kommen, Gott sei Dank.
Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee,
da haben wir zu viele Punkte jetzt gesammelt und da gibt es noch reichliche Spiele, um einen Punkt hier und dort zu holen und das wird nicht passieren.
Ja. Wir haben jetzt fast 2 Stunden brutto. Also mit 75 Minuten, das wird es wahrscheinlich nicht werden. Das wird ein bisschen länger, ist aber jetzt nicht schlimm. Es kann sein, wir haben am Anfang, das hast du aber nicht mitbekommen, mal einen Tonhänger gehabt von 3 Sekunden. Das bitte zu entschuldigen, das war einmal ganz kurz, aber kam danach nicht mehr vor. Vielleicht wird die Tonspur noch ein bisschen rauschen, ich werde es nachbearbeiten, aber ich bin ansonsten glücklich, dass das geklappt hat heute mit dir. Wir haben viel vorbereitet, wir haben uns haben lange Kontakt gehabt, wir haben uns oft unterhalten. Und viel geackert, dass es funktioniert und jetzt freue ich mich einfach, dass wir das im Kasten haben. Ich werde es dann nachher noch nachbearbeiten müssen. Mit etwas Glück ist es dann heute auch durch, das versuche ich. Und vielen Dank. Ich hoffe, ich habe es dir so angenehm wie möglich gemacht.
Bremchen, das war wahnsinnig toll und ja, das war ein langer Anlauf. Also ich hoffe, das wird sich belohnen und dass du das mit dem Schneiden hinbekommst, dass du nicht die ganze Nacht sitzen musst oder so. Und ich hoffe, dass ich vielleicht später auch wieder zu Gast kommen darf.
Gerne. Wobei jetzt, das war auch anstrengend jetzt für dich heute, oder?
Alles okay. Ist okay. Ich rede mich warm hier, ne?
Ja, wobei ich merke dann auch danach, ich bin dann erstmal kaputt, ich bin dann erstmal durch. Also meistens nach der Aufnahme noch ein bisschen was essen machen, vielleicht nochmal ein bisschen an die frische Luft und dann nochmal hinsetzen, dass man einfach mal so ein bisschen den Kopf ausschüttelt sozusagen. Ja,
da hast du total recht. Ich fahre nach Nordseeland an dem Fjord. Ja.
Oh, da beneide ich dich drum, weil mit Fjorden hier in Hessen ist es ein wenig eng.
Ich werde dich ein paar Fotos schicken.
Gerne. Gut. Ja, dann, ich glaube, wir haben es dann, oder?
Das war's.
Und vielen Dank an dich und Hauhe nach Dänemark.
Ja, und Hauhe nach Frankfurt und Berlin und das ganze Netzwerk, ne?
Genau, in diesem Sinne. Hauhe.